Ja, Geschwister, vielleicht, wenn wir können, stehen wir nochmal auf. Ich würde ganz gerne nochmal mit uns zusammen beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen danken, dass du uns das Größte und Beste und Wichtigste hinterlassen hast, dein Wort. Und wir möchten dich bitten, dass dieses Wort uns heute packt und dass der gute Heilige Geist uns die Schrift öffnet und dass wir verändert nach Hause gehen und dass das Auswirkungen hat, nicht nur heute, sondern die ganze Woche und unser ganzes Leben. Das erbitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Wer eine Bibel hat, kann aufschlagen. Epheserbrief, Kapitel 5. Epheser, Kapitel 5, die Verse 25 bis 27. Und ich lese uns da mal was vor. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben gehabt, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort. Und jetzt kommt dieser wichtige Satz, damit ihr die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Wisst ihr, die Gemeinde ist das große Herzensanliegen des Vaters im Himmel, weil die Gemeinde die Braut seines Sohnes Jesus Christus ist. Sieh mal, und wenn du selbst Kinder hast, vielleicht eine Tochter, ja, und die heiratet, dann ist es etwas ganz Besonderes. Und dann möchtest du, dass diese Ehe gelingt, und auch wenn du einen Sohn hast natürlich, ja. Du möchtest, wenn deine Kinder heiraten, dass die Ehe gelingt. Und ich hoffe, wenn du vernünftig im Kopf oben tickst, dann wirst du alles machen, dass diese Ehe schön bleibt und wert. Und es wird dich zutiefst traurig machen, wenn diese Ehe zerbricht oder Schwierigkeiten macht. Wie fühlst du dich als Vater und Mutter, wenn du merkst, die Ehe meines Kindes geht kaputt? Horror! Sieh mal, und Gott der Vater hat ein großes Anliegen, dass seine Braut des Sohnes tadellos ist. Ohne Runzel, ohne Flecken. Das Problem ist, dass es in den Gemeinden oft nicht so aussieht. Sicherlich auch nicht in unseren. Und das Thema heute lautet, was eine Gemeinde zerstören kann. Was eine Gemeinde zerstören kann. Wenn wir den Blick hineinnehmen momentan, was passiert auf dieser Welt in der Gemeinde Jesu, dann kann man eigentlich nur noch beten. Von morgens bis abends. Gemeinden, die 40, 50, 60 Jahre in der Nachfolge des Herrn standen, mit einem brennenden Herzen, sind zerstritten. So viel Irrlehre hat sich hineingeschlichen in den Gemeinden, dass man das manchmal nicht glauben kann. Dass Brüder, die noch vor 10, 15 Jahren sich klar positioniert haben zur Unfehlbarkeit des Wortes, die Jesus verherrlicht haben, die dabei sind, Abstriche zu machen. Und wir werden heute, so Gott will, 8 Punkte hören, die ganz gefährlich sind für eine Gemeinde und die Gemeinde zerstören können. Der erste Punkt, Menschenkult. Menschenkult, ihr habt richtig gehört, in der Gemeinde, wir sind doch hier nicht irgendwo in dritte Länder oder so. Nein, nein, Menschenkult. 1. Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 4 und 5. Da sagt der Apostel Paulus, denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber, ich des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Was ist denn Apollos? Was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid. Und zwar, wie der Herr einem jeden gegeben hat. Merkt euch mal ein Zitat. Der Geist Gottes macht Jesus Christus groß. Aber der Geist von unten macht die Menschen groß. Menschenkult in der Gemeinde ist eine ganz große Gefahr. Es gibt manche Christen. Deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass wir gar nicht mehr ankündigen, wer wann predigt. Es gibt manche Christen, die lesen irgendeinen Namen. Och, da bleibe ich zu Hause. Der predigt immer so langweilig. Und wenn der kommt, dann komme ich. Menschenkult. Es liegt doch nicht an den Menschen. Es liegt an dem Herrn, Jesus Christus. Und es muss nicht immer jemand sein, der rhetorisch stark ist. Das kann sogar genau das Gegenteil sein. Paulus war kein großer Prediger. Falls du das glaubst, musst du mal deine Bibel lesen. Mose war ein Stotterer. Möchte einer von uns behaupten, dass er mehr Frucht bringt als Mose? Paulus? Paulus sagt sogar, das ist eine Gefahr, wenn man zu doll begabt ist. Dann bildet man sich nämlich etwas ein. Oh, guck mal, wie ich reden kann. Mann, wenn ich rede, dann sind die alle still. Vergiss es. Vergiss es. Vergiss es. Menschenkult ist Genickbruch für die Gemeinde. Und ich hoffe, dass ihr keine Anhänger von mir seid oder vom Gino. Wenn das mal jemals so sein sollte, dann möge der Herr uns beide abholen. Sondern ich hoffe, dass es um Jesus geht. Wer hat hier das Zepter in der Hand in der Gemeinde Jesu? Schon gar nicht ich oder Gino, auch nicht als Älteste. Das Zepter in der Gemeinde hat Jesus. Und wir dürfen seine Handlanger sein. Und unser Leben ist nicht vollkommen. Manche sagen, oh, ich hätte nie gedacht, dass der Pastor so ist. Ich sage, ja, du musst mal deine Bibel lesen. In der Bibel sind nur Versager, durch die Bank durch. Der Einzige, der nicht versagt hat, ist Jesus. Und sonst gibt es nur Versager, durch die Bank, alles Versager. Und falls du glaubst, dass Christian Rosenberg eine Oberleuchte ist, dann muss ich dich enttäuschen. Das ist ein erbärmlicher Sünder. Der, wenn der Herr Jesus nicht die Hand über ihn hält, in allen Sünden reinfällt, die es gibt, in allen. Und wenn du das noch nicht erkannt hast, dann hast du dich und mich überhaupt noch nicht erkannt. Möge der Herr uns bewahren vor Menschenkult. Das ist eine große Gefahr. Und dann ist eine ganz große Gefahr, herrschsüchtige Leiter. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, steht Folgendes. Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß. Auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht als die da herrschen über die ihnen anvertrauten Anteile der Herde, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Darf ein Ältester herrschen? Nein. Darf er nicht. Die Bibel sagt, der Größte unter euch sei euer aller Diener. Woran erkennt man, dass ein Ältester gut ist? Wenn er dient, nicht wenn er herrscht. Wenn er herrscht, hat er seinen Platz verfehlt. Der Einzige, der in der Gemeinde herrschen darf, ist der Herr, Jesus Christus, der Kyrios. Und wisst ihr, es ist eine ganz große Gefahr. Der Apostel Johannes, der schreibt etwas im dritten Brief, die Verse 9 bis 10. Ich habe der Gemeinde etwas geschrieben, aber Diotrephes, der gern unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Deshalb, wenn ich komme, will ich seine Werke in Erinnerung bringen, die er tut, indem er mit bösen Worten gegen uns schwatzt und sich hiermit nicht begnügend, nimmt er selbst die Brüder nicht an und wehrt auch denen, die es wollen, und stößt sie aus der Gemeinde. Die Gemeinde Jesu ist voll mit Diotrephes-Leuten. Ja? Und deswegen ist es eine Warnung. Gute Älteste dienen. Dienen. Ich habe Menschen schon erlebt, Leiter einer Gemeinde, die haben gesehen, dass da Leute einen Stuhl tragen. Kommt doch gar nicht in Frage. Wisst ihr nicht, wer ich bin, der große Bibellehrer? Was hat denn Jesus gemacht? Er hat den Jüngern die Füße gewaschen. Wir waschen den Jüngern oft den Kopf. Aber Jesus hat die Füße gewaschen. Je ähnlicher ein Leiter Jesu wird, desto demütiger wird er und umso mehr siehst du ihn im Dienst, in der demütigen Dienstanweisung. Menschen zu bevollmächtigen bedeutet zu lernen, Menschen zu führen, ohne sie zu kontrollieren. Ein Hammersatz. Merkt euch diesen Satz. Menschen zu bevollmächtigen bedeutet zu lernen, Menschen zu führen, ohne sie zu kontrollieren. Es gibt manche Leute, Pastoren, Ältesten, die glauben, ohne sie geht gar nichts. Überall müssen sie die Hand drauf halten. Da sind Geschwister, die wollen Kinderarbeit machen, sie bestimmen, was da alles passiert. Da wollen junge Leute sich irgendwas machen, nee, das muss ich erstmal alles abchecken. Das muss so gemacht werden, wie ich das will. Und dann wundern sie sich, dass in der Gemeinde keiner mehr dienen will. Und dann sagen sie sogar noch, guck mal, das ist der Dank. Nein, es ist wichtig, dass wir uns das zu Herzen nehmen, keine Herrschsucht. Es ist ein Genickbruch jeglicher Gemeinde. Ein dritter Punkt, der auch eine Gemeinde zerstören kann, ist, jetzt geht es entgegengesetzt, die Ältesten falsch behandeln. 1. Timotheusbrief, Kapitel 5, Vers 17 und 19, da steht, die Ältesten, die gut vorstehen, lasst doppelt der Ehre würdig geachtet werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Vers 19, gegen einen Ältesten, ganz wichtiger Vers, gegen einen Ältesten, nimm keine Klage an, außer bei 2 oder 3 Zeugen. Es gibt manche Menschen, die sind ständig am Lästern über den Pastor oder den Ältesten. Darf man das von der Schrift? Ganz klar nein. Darf man einen Ältesten grundsätzlich nie korrigieren? Doch. Aber wie? Indem ich zu ihnen hingehe mit 2 oder 3 Leuten. Das ist biblische Lehre. Ist es okay, dass ich über die Leiter einer Gemeinde herziehe, feige in irgendeinen anderen Kurs und Kreis? Ist das richtig? Ist das Gott gewollt? Diese Leute holen sich einen Fluch, das sage ich nochmal ganz klar, hier und deutlich. Wer einen Ältesten niedermacht hinterm Rücken und niederträchtig ist, der macht Jesus niederträchtig. Denn Jesus hat ihn eingesetzt. Darf ich einen Ältesten auch korrigieren? Musst du sogar. Die Frage ist nur in der Art und Weise. Wisst ihr, was die Gemeinde kaputt macht? Anstatt dass die Geschwister, die etwas haben gegen einen Ältesten, mit den Ältesten sprechen, bilden sie Gruppen und tratschen hinter dem Rücken der Leute. Von morgens bis abends. Sünde. Du musst dich nicht wundern, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du das tust, dass der Segen in dein Leben nicht ist. Glaub nicht, dass du unter dem Segen stehst. Wenn du dich so verhältst, wirst du in deinem geistlichen Leben nie weiterkommen. Zeigt nur, dass du ein unglaublich stolzer Mensch bist, der sich nicht unterordnen kann. Ich spreche jetzt nicht von herrschsüchtigen Leitern, ich meine Leiter, die sich vernünftig verhalten, nach der Schrift, ja? Das ist ganz wichtig. Das ist die Autorität, die Gott einen Ältesten gibt. In Hebräer 13, 17 steht, gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch nicht nützlich. Älteste, die ihr Amt wahrnehmen, die wissen, eines Tages werde ich vor Christus da beurteilt, wie ich als Hirte war für die Schafe. Und du kannst dazu beitragen, ob ein Ältester gut schlafen kann oder nicht. Jedes Problem, was in der Gemeinde ist, was du vielleicht verursachst, führt dazu, dass es Unruhe in der Gemeinde gibt. Und dies wiederum führt, dass es Unruhe gibt beim Schlaf eines Ältesten. Weil er ständig deine Probleme, deine Nichtbereitschaft, Sünde aufzugeben, tragen muss die ganze Nacht vor dem Herrn, damit die Gemeinde nicht zerbricht. In Apostelgeschichte 20, 28 steht, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat, durch das Blut seines eigenen Sohnes. grausame Wölfe werden kommen. Das passiert. Und jetzt ist es wichtig, dass wir für die Ältesten beten. Machen Älteste alles richtig? Ist es ein Grund dafür, nicht zu beten? Darf ich dir eine Frage stellen? Wie oft betet ihr für Gino und für mich? Das hört sich gut an. Ich habe eben gehört, jeden Abend. Das brauchen wir. Vielleicht denkst du, oh naja, die beiden sind Ältesten. Bei denen läuft doch alles gut. Die haben nie Probleme in der Ehe. Die haben nie Schwierigkeiten in der Erziehung der Kinder. Die haben nie Probleme. Krankheit gibt es sowieso nicht. Wir sind ja so gesegnet. Die verstehen alles im Leben. Die Menschen kommen ständig nur zu ihnen und erzählen ihnen nur was Gutes. Zu einem Ältesten und Seelsorger kommt man nur und dann sagt, Mensch, mir geht's so richtig herrlich. Das wollte ich dir mal sagen. Habt ihr eigentlich vergessen, was das mit einem Menschen macht, wenn du von morgens bis abends bombardiert wirst und du bist, darf ich das mal so sagen, du bist letztendlich die Abladung der ganzen Sorgen und Probleme. Manchmal frage ich mich selbst und daran erkenne ich, dass Jesus bei mir ist. Warum lebe ich eigentlich noch? Warum bin ich nicht schon in Depressionen, völlig weg von der Platte? Die Antwort weiß ich. Weil ich das, was Menschen mir anvertrauen, bei dem Kreuz und unterm Kreuz Jesu abgeben kann. Wenn das nicht wäre, dann würde ich kündigen. Sofort, mit sofortiger Wirkung. Ich möchte euch das wirklich an Herz legen. Achtet darauf, wie ihr euch gegenüber den Ältesten verhält. Bitte vernünftig, ja. Vernünftig und respektvoll wollen wir alle haben. Es gibt ein Vers, der das auf den Kopf trifft. Jesus sagt, behandle deinen Nächsten so, wie du behandelt wirst. Und dann ist alles gut. Möchtest du, dass dich jemand irgendwie von der Seite schroff anfährt? Möchtest du, dass dein Wort verdreht wird? Möchtest du, dass einmal dich anschreit? Möchtest du das? Warum machst du das mit den anderen? Das ist so ganz wichtig. Es gibt ein schönes Zitat. Wir dürfen das Haus, die Gemeinde, nicht willkürlich, wahllos und nach traditionellen Muster bauen. Die Bibel ist unsere Betriebsanleitung. Und das schmeckt uns oft nicht. Ja, die Bibel schmeckt uns oft nicht. Ich denke so, wow. Ja, denkst du, das ist gerade das Wort. Ja, ja, aber schmeckt es dir immer? Schmeckt es dir, wenn Gott dir mal die Sünde um die Ohren haut? Wenn Gott dir zeigt, wie verloren du bist, wie schäbig dein Leben oft ist? Aber es ist die Betriebsanleitung. Das bedeutet, die Wahrheit, die wir nötig haben, wollen wir oft nicht hören. Deswegen sagt Paulus, am Ende der Zeit wollen die Leute nur noch Prediger hören, die sagen, du bist ein toller Hecht. Die Gemeinde braucht solche Menschen wie du. Du bist großartig. Du bist Gott. In so einer Zeit leben wir. Gott wird degradiert als Weihnachtsmann, wenn ich das mal so sagen darf, ja. Mit dem man machen kann, wie man will. Den kann man rausholen, einstellen und wie ein Feuerlöscher. Das geht nicht, Leute. Und Älteste haben darauf zu wachen. Und deswegen ist der Dienst eines Ältesten, also wenn Gott dich nicht beruft, wird nie Ältester. Wenn Gott dich nicht beruft, dann werde ich nie Ältester. Wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt, dann hätte ich nie Ja gesagt, ja. Aber Gott hat gesagt, ich habe dich auserwählt. Und da habe ich gesagt, gut, Herr, da musst du mir helfen. Es ist ein unglaublich schweres Amt. Vor allem, wenn man sich immer bewusster wird, je älter man wird, die Tage kommen näher, wo ich vor Gott stehe. Jesus wird mein Leben ganz anders beurteilen, wie ihr das beurteilt. Vor euch kann ich hier einen Zirkus spielen, vor ihnen nicht. Er wird alle Dinge ans Licht bringen, alle. Und dann wird er unsere Liebe messen. Wie hast du die Geschwister geliebt? Hast du für sie gebetet? Wann? Einmal die Woche? Jeden Tag? Wie betest du? Kassetten abhören? Ach Herr, segne du XY, 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 Punkt, aus und vorbei. Weißt du überhaupt als Ältester, was momentan die Einzelnen für Probleme haben? Wo die stehen? Wie es in der Ehe aussieht? In der Erziehung der Kinder? Ein Ältester muss kommunikativ sein. Es muss jemand sein, wo die Leute reden. Und wenn die Geschwister nicht mehr reden, dann haben wir verloren. Das ist so wichtig. Die Ältesten vernünftig aber auch behandeln, möchte ich jeder Gemeinde ans Herz legen. Von außen, wisst ihr was, die besten Fußballer, kennt ihr die? Die sitzen auf der Tribüne mit einem Bier in der Hand und eine Bratwurst. Die sind besser als Messi und Co. Können selbst den Ball nicht einmal treffen, aber die wissen alles über Fußball. Und das ist in der Gemeinde genauso. Die, die am meisten abledern, die ständig nörgeln, die meiste Unruhe bringen, sind die Geschwister, die nirgendwo in keinen Dienst sind. Die ab und zu mal kommen, die Gemeinde brauchen, gebrauchen wie McDrive. Heute habe ich mal Hunger, weil ich mir im Big Mac auf Wiedersehen. Wisst ihr, es ist ziemlich leicht, immer zu lästern, wenn man selbst nicht im Teamplay ist, ja? Und deswegen, das beste Heilmittel gegen hartes Aburteilen ist, dien mal den Herrn. Und nicht so eine Alltagsfliege, so einmal im Jahr gehe ich auch mal raus und verteile einen Traktat. Ist gar nicht so einfach, über Jahre immer wieder dem Herrn treu zu sein. Das ist ein Kampf. Und wie lange geht der Kampf? Bis er uns holt. Manchmal könnte ich die Gemeindearbeit gegen die Wand klatschen. Manchmal bin ich so gefrustet, dass ich sage, Herr, mach's doch alleine. Ich mache jetzt gar nichts mehr. Dann sagt er, ja, das kenne ich alles. Ich kenne dich ja auch. So ging es mir damals manchmal in Jerusalem auch da, als die ganzen Leute mich verlassen haben. Aber ich habe das alles überwunden. Ich bin doch auch da, oder? Oder hast du mich aus dem Blick verloren? Und das ist die große Gefahr, Jesus aus dem Blick zu verlieren. Also die Ältesten bitte vernünftig behandeln. Dann eine ganz große Gefahr. Oh, das ist eine Gefahr. Intrigen schmieden. Das gibt es ja nicht in der Gemeinde, ne? Nein. Wir sagen uns immer offen die Wahrheit. Weißt du überhaupt, dass du jedes Wort, was du hinter dem Rücken der Geschwister sprichst, eines Tages von dem Richterstuhl um die Ohren geknallt bekommst? Aber da hast du keine Chance mehr, Buße zu tun. Das ist vorbei. Apostelgeschichte 20, die Verse 29 bis 30, da steht, ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hineinkommen werden, die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, in Klammern auch wahrscheinlich Frauen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Intrigen. Apostelgeschichte 20, Vers 29 und 30. Das vierte, Intrigen schmieden. Vierter Punkt. Die Leute, die ziehen sie hinter ab, ja? Das gibt es ja in der Gemeinde Licht und Leben nicht, oder? Leider auch. Deswegen hat mir Gott das aufs Herz gelegt, über unsere Gemeinde zu reden. Weil ich merke, es sind manche Entwicklungen, die gefallen mir gar nicht. Und die gefallen Jesus erst recht nicht. Wenn du etwas hast, dann rede mit dem Bruder und den Schwestern und vergrab dich nicht feige in hinterlästigen Reden irgendwo woanders. Es kommt sowieso ans Licht. Es kommt alles ans Licht. Wenn nicht hier, spätestens vor dem Richterstuhl Christi. Und dann hast du verloren. Das sage ich dir, weil da kannst du keine Buße mehr tun. Kennt ihr das? Ich möchte dir was sagen, aber nur im Vertrauen. Seelsorge. Okay? Hast du eigentlich schon mitbekommen, dass die Gisela in wilder Ehe lebt? Ist ja nur, das ist nur im Vertrauen zu dir. Wisst ihr, ich glaube, dass diese Art, Gruppen zu bilden innerhalb der Gemeinde, der Tod einer Gemeinde ist. Und die Leute, die so reden, die haben ja nie Schuld. Ist schon mal aufgefallen? Bin enttäuscht von dir und von dir. Komm nicht mehr. Ich würde mich freuen, wenn du mal über dich enttäuscht würdest, wie schmutzig und dreckig dein Leben vor Gott ist. Und dann solltest du mal enttäuscht sein, wie lau du bist, bevor du deinen Bruder und die Schwester richtest. Merkt euch das mal. Menschen, die ständig über andere herziehen, sind erbärmlich. Sie müssen ihre schmutzigen Dinge vertuschen, indem sie noch niederträchtiger andere niederträchtig machen. Ein Mensch, der sich vor Gott im Zerbruch erkannt hat, der wird sich daran nicht beteiligen. Üble Nachrede bedeutet, den Ruf des anderen zu untergraben. Das, was wir sagen, mag Wahrheit sein. Aber der Zweck ist oft teuflisch. Es ist so. Deswegen sollten wir da wirklich unglaublich aufpassen, was wir da von uns geben. Der Herr ist dabei, wenn du redest. Ach, der alte Onkel Rudi, den habe ich leider nie kennenlernen dürfen. Da wollte mal jemand über Tante Gertrud herziehen. Hat schon gehört, was die schon wieder gemacht hat? Der Onkel Rudi hört das.
Ich sage, über wem sprichst du denn da? Na, über die Missionarin Gertrud Wehl. Sagt er, kleinen Moment mal. Ist die hier gegenwärtig? Nein. Dann schweig. Hast du ihre Telefonnummer? Weißt du, wo sie wohnt? Ich ja. Wollen wir da hinfahren? Möchtest du dir das mal sagen unter vier Augen? Das Gespräch war beendet. Nie mehr hat irgendeiner in der Gegenwart von Onkel Rudi schlecht über diese Frau gesprochen. Ich wünsche Ihnen, betet zu Gott, dass wir alle so eine Rudis werden. Macht das mal. Manche Leute, die werden ständig angerufen und kriegen alle Intrigen mit. Wenn das bei dir der Fall ist, ist es ein Zeichen, dass du selbst ein Schwätzer bist. Ich habe gemerkt, dass Leute, die unterbrechen, die werden nicht mehr angerufen. Wenn ich merke, dass jemand, wenn jemand mein Gespräch haben möchte, ist alles gut, aber es geht oft in eine andere Richtung. Ja? Und wenn du da eine klare Position ziehst und sagst, ich möchte nicht, dass du in meiner Gegenwart über den Bruder und Schwester redest, rede mit ihnen selbst. Dann werde ich keine mehr anrufen. Oh, scheiße, Mensch, der Ingo, mit dem konnte ich immer so richtig ablästern. Jetzt dreht er völlig durch. Den Ingo rufe ich nicht mehr an. Der kommt mir immer mit Bibelstellen, dass ich zu dem hingehen muss und so. Da habe ich keinen Bock drauf. Und schon hast du die ganzen Schwätzer vom Hals los. Mach das mal. Ab heute fangen wir damit an. Ja, ist der beste Rat. Einer ist ständig immer nur auf Klatschen auf den anderen und sagt, weißt du was, kein Problem. Wollen wir den morgen mal besuchen? Und dann bin ich gerne dabei. Ich helfe mal beim Beten und dann sprichst du mal mit denen das so. Sofort ist das Gespräch beendet. Willst du keine Schwätzer in dein Leben? Mach es so. Und du hast diese Leute vom Hals. Es geht ganz schnell. Das fünfte. Aus dem Fleisch gelebte Nachfolge. Macht eine Gemeinde auch kaputt hier. Paulus sagt in 1. Korinther 3, die Verse 1 bis 3, und ich, Brüder, in Klammern auch Schwestern, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr vermochtet es noch nicht, ihr vermögt es auch jetzt nicht. Denn ihr seid noch fleischlich, denn da Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Galater 5, die Verse 19 bis 21, was da Fleisch ist, Zorn, Wut und alles Mögliche. Das ist das Problem. Es gibt Leute, die sind 20 Jahre Christen. Die waren in Hunderten von Bibelstunden. Wenn du die fragst, sag mal, Titus, ist das die neue Marke von Opel? Nee, das ist ein Buch in der Bibel eigentlich. Wenn du dich mit ihnen unterhältst, reden sie genau noch so, wie vor 20 Jahren. Stellt euch mal vor, ich habe ein Enkelkind, die wird dies Jahr, so Gott will, 3 Jahre. Und stellt euch vor, mein Mädchen wäre irgendwann 17, 18. Und die würde sich genau noch mit mir so unterhalten wie jetzt. Das wäre fürchterlich, ja. Das ist ein Zeichen, dass ein Kind nicht gesund ist. Du wächst doch, oder? Bei manchen Christen, die können doch nichts sagen. Erzähl mir doch mal, was hast du mit Jesus erlebt? Ach ja, du früher, wo wir noch auf die Mission waren. Ne? Nee, ich sage nicht früher, vor 30 Jahren. Ich meine heute. Ja. Ich sage, wann hast du das letzte Mal mit einem Menschen über Jesus geredet? Vor 14 Jahren. Wann hast du das letzte Mal jemandem ein Traktat gegeben? Wann hast du mal was erlebt mit Jesus? Wann hast du mal um Jesu willen mal richtig einige Klatsch bekommen? Also ich meine nicht körperlich, sondern verbal, ja? Noch nie? Hat dich noch nie jemand beleidigt? Dann bist du kein Christ. Du bist noch nie beleidigt worden. Ich muss mir das oft anhören. Herr Rosenberg, ich schätze, Sie sind eigentlich ein intelligenter Mann, aber da sind Sie ja völlig dumm. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie so naiv sind. Tja, bin ich gerne dumm, um Jesu willen. Lieber dumm von der Welt und in Jesus angenommen, als klug in der Welt und in der Hölle landen. Sollen Sie doch reden. Ist das immer einfach, beleidigt zu werden? Bei mir nicht. Manchmal könnte ich gerne mal draufhauen, ja? Dann sagt Jesus, hallo. Schön entspannt bleiben. Ja. Also, jetzt hört euch mal dieses Zitat an. Das ist ein Zitat, das wird die ganze Predigt schon ausmachen. Hört euch nur dieses Zitat an. Halb Christus, halb Welt, da kannst du nicht glücklich werden. Das Lamm folgt nicht dem Wolf, die Gans nicht dem Fuchs, der Hase nicht dem Hund und der Christ nicht dem Teufel. Mit dem ganzen Leben Christus folgen, das macht frei und froh. Wem folgst du? Wem folge ich? Wem folgen wir als Gemeinde? Christus? Es ist seine Gemeinde. Das muss dir neu bewusst werden. Es muss dir neu bewusst werden. Es ist die Gemeinde des Herrn. Weißt du übrigens, dass alle Sünden, die du nicht ordnest, dafür sorgen, dass der Segen ein Stück weit blockiert in dein Leben? Wie kommst du zum Gottesdienst? Manche kommen zum Gottesdienst, die hören davor, keine Ahnung, was sie alles hören, ja? Ohne Gebet. Wie gehst du hier rein? Wie bereitest du dich Samstag vor? Gottesdienst fängt schon am Samstagabend an, ja? Betest du noch für den Gottesdienst? Betest du für dich? Betest du noch und sagst, Herr, morgen haben wir beide einen richtigen Termin, ja? Morgen möchtest du mir besonders begegnen. Und ich brauche von dir Korrektur. Du musst mir auch mal wieder die Ohren lang ziehen. Und wenn dir etwas nicht passt, sag es mir. Wir beide sind Freunde. Aber ich brauche auch wieder Mut. Bitte, gib mir auch ein bisschen Mut. Aber zeig mir auch, wo ich stehe. Erwartest du noch was, wenn du reinkommst? Oder kommst du einfach rein und sagst, naja, es gehört ja dazu. Sonntag ist Gottesdienst. Gehst du mit dem Bewusstsein, Herr Jesus, wenn ich diesen Raum betrete, fängt es an, dass du besonders wirken willst. Hier bin ich. Es ist seine Gemeinde. Und wenn du vorher dich streitest mit Leuten und kommst denn hier rein und machst den Frau Max, dann wirst du die Seuche mitnehmen. Mach das nicht. Ich musste schon manchmal war ich auch zu stolz oder so, aber ich musste manchmal auch schon anrufen. Ich denke, so kannst du nicht predigen. So kannst du nicht in die Gemeinde gehen. So wichtig. Das Sechste. Genickbruch in der Gemeinde Jesu. Offenbarung, Kapitel 2, die Verse 14 bis 16. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche hast, welche die Lehre Biliams festhalten. Und dann könnt ihr weiterlesen. Ich möchte nur bis dahin gehen. Festhalten an einer Irrlehre. Könnt ihr nachlesen. Offenbarung 2, 14, 16. Die Schrift ist ihr eigener Ausleger, hat Luther mal gesagt. Das ist ein Spitzensatz. Die Schrift ist ihr eigener Ausleger. Irrlehre dulden dürfen wir nicht. Deswegen müssen wir auch ermahnen. Wenn hier jemand reinkommt und plötzlich sagt, du Christian, ich habe Jesus lieb. Oh, das ist schön. Du, ich träume jeden Abend von dem. Der kniet abends vor meinem Bett. Und ich habe so Visionen, ich tanze mit ihm ständig auf Wolken. Und jeden Morgen sehe ich Engel. Ja, dann würde ich sagen, okay, ich habe seelsorgerlich Zeit, Freitag. Können wir gerne beten zusammen. Wir können das doch nicht einfach stehen lassen. Oder jemand erzählt irgendetwas anderes hier. Wenn ich dir sage, ist nicht so schlimm. Du Christian, ich habe ein Buch. Und was ist das für ein Buch? Ja, in dem Buch, da kriegt man Anweisungen. Und was? Da soll man Kettenbriefe schreiben. Und was ist, wenn du es nicht tust? Und dann werde ich bestraft. Deswegen schreibe ich sie ja auch. Hallo? Bist du Christ? Ja. Dann löst dich von diesem teuflischen Kram. Versteht ihr? Wir dürfen das nicht stehen lassen. Irrlehre, ich kann keine Irrlehre dulden. Das dürfen wir nicht. Und eine Gemeinde, die das tut, die sagt, ist nicht so schlimm. Du kannst das ruhig machen. Mach das, wie du es willst. Wir als Leiter, als Älteste, wir haben eine Pflicht, dass wir mit unserer Erkenntnis dienen. Und nach meinem heutigen Stand kann ich immer nur sagen, es sind bestimmte Dinge im Lehrkonzept. Ich kann einiges stehen lassen, da muss ich jetzt nicht diskutieren. Das ist nicht heilsnotwendig und auch nicht jetzt entscheiden, ob die Liederbücher grün, blau oder orange sind. Das interessiert mich überhaupt nicht. Was anderes ist schon, was da drin ist in den Liederbüchern. Das interessiert mich schon. Es gibt einige Lieder, die würde ich nicht singen, weil ich sie nicht gut finde, vom Text auch nicht, weil ich sie biblisch nicht unterstreichen kann. Und da müssen wir einfach drauf achten. Das Vorletzte, was eine Gemeinde auch den Untergang weihen kann, ist, wenn man nicht Gemeindezucht anwendet. Das wird heutzutage fast gar nicht mehr praktiziert. Gemeindezucht wird uns geschildert in Matthäus 18, die Verse 15 bis 20. Vielleicht lese ich das mal vor, weil das so eine der bekanntesten Stellen dazu ist. Wenn aber dein Bruder sündigt, also in Klammern auch Schwester, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder gewonnen. Das heißt, wenn es Probleme gibt, was mache ich? Geh zum Ältesten und nimm den gleich mit. Nein. Erst alleine sprechen. Dann, wenn er nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zwei oder drei Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Das heißt, ich führe das erste Gespräch, der will nicht hören, nehme ich noch zwei, drei mit. Rede wieder, will nicht hören. Wenn aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, sei dir wieder Heide und Zöllner. Haben Heiden und Zöllner Aufgaben in der Gemeinde Jesu? Nee, wenn sie sich nicht bekehren, auf gar keinen Fall. Sieh mal, die Bibel geht so weit, dass sie sagt, wir müssen da ganz klar dran arbeiten. Ja? Aber wir sehen, wie langmütig Gott ist. Erst alleine, dann mit zwei, drei, dann nochmal vor die Gemeinde. Also drei fette Chancen. Und wenn er dann immer noch sagt, nö, ich bin trotzdem recht. Sorry, dann musst du gehen. Und das macht man heute nicht mehr, die Gemeindezucht. Ja? Es gibt auch noch übrigens im 1. Korinther Kapitel 5, die Verse 6 bis 8 und 13, was zur Gemeindezucht. Ihr selbst, sagt der Apostel, in 5, 13, tut den Bösen von euch selbst hinaus. Das ist eine klare Anweisung. Warum? Das ist ganz einfach. Gemeinde ist die Wohnstätte der Herrlichkeit Gottes. Das ist ein wunderbarer Satz. Habe ich nicht gesagt, hat Roger Pugh gesagt. Ja? Gemeinde ist die Wohnstätte der Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir hier alles so machen, wie wir wollen, das ist nicht alles so schlimm, jeder kann leben, wie er will, und Leute leben in Sünden und lassen sich nicht korrigieren, verdrehen Sachen oder wie auch immer, dann müssen wir diese Dinge machen. Und wenn wir das nicht tun, dann wird der Herr Jesus uns eines Tages begegnen. Und ich sage euch das. Ich habe lieber hier Menschen, die mich beleidigen, weil sie damit nicht einverstanden sind, weil sie sich nicht dem Wort unterordnen wollen. Habe ich lieber Leute gegen mich, die auch schlecht über mich reden, sollen sie reden. Aber ich weiß, wenn ich meinem Herrn begegne, kann ich mit meinem Gewissen frei sein und kann sagen, Herr, ich habe genau so gehandelt, wie du es mir gesagt hast. Und ob die jetzt nun quatschen und reden oder mich diffamieren wollen, sie werden in den Wind reden. Die sind nämlich eines Tages auch vor dir. Und da wird alles offenbar. Und Gemeindezucht ist wirklich heutzutage nicht mehr angesagt. Weißt du, was man heute macht? Heute macht man überall Mist in den Gemeinden. Und wenn der Älteste nicht passt, dann sagt man, rutsch mir doch den Buckel runter. Und dann geht man in eine Megachurch, wo so 800 oder 1000 Leute reinpassen. Und da taucht man schön ab. Da geht man den Sonntag hin, genießt die coole Stimmung. Ja, da wird auch nicht gefragt, warum bist du eigentlich aus der Gemeinde weggegangen? Was ist denn da gewesen in einer alten Gemeinde? Fragt dich keiner. Hauptsache, die Bude ist voll. Kommt alle zu uns. Bude muss voll sein. Ich lasse mich von diesen Zahlen schon lange nicht mehr blenden. Merkt euch mal eins. Als Leute Jesus missbraucht haben als Wohltäter, wie viel waren da um ihn? Brotvermehrung und so? Ganz Jerusalem. Je näher Jesus zum Kreuz ging, desto weniger wurden's. Merkt ihr mal eins. Je klarer du mit Jesus lebst, je klarer das Kreuz von Golgatha dein Leben durchrichtet, desto mehr verabschieden sich Leute von dir. Und du wirst einsam. Weil Leute sagen, der oder die ist mir zu extrem. Ja, ja. Das haben sie zu Jesus auch gesagt. Er ist besessen, seine eigenen Leute. Er ist von Sinn, verrückt. Musst dich nicht wundern, wenn Leute so reden, wenn du dich klar positionierst. Das tut weh. Das tut weh. Aber es bleibt dir nicht erspart. Ganz wichtig, Gemeindezucht muss geübt werden, damit die Gemeinde rein bleibt. Und dann der letzte Punkt für heute. Das ist nicht nur ein Grund, dass die Gemeinde zerstört werden kann, sondern dass dein Leben zerstört werden kann.
Offenbarung 2, Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast.
Haben wir noch diese Liebe zum Herrn? Darf ich dich mal ganz offen fragen? Wie oft bist du auf den Knien und sagst, Herr Jesus, ich liebe dich über alles. Du bist das Beste, was mir passieren konnte. Das muss ich dir einfach sagen. Ich habe den besten Herrn und ich habe in dir den einzig wahren und besten Gott, den es gibt. Es gibt nichts neben dir. Und wenn ich 5000 Mal nochmal leben dürfte, würde ich 5000 Mal mit dir leben. Nur nicht so dumm erst mit 17,5. Sobald ich auf die Welt, wenn das möglich wäre, würde ich mich gleich bekehren. Ist Jesus dein Ein und Alles? Könntest du sagen von dir, ich könnte auf so viele Sachen verzichten, aber nicht mehr unter meinen Herrn. Ich könnte um meinen Jesus nicht mehr leben. Wisst ihr, das ist so wichtig. Wisst ihr, ich habe meine wunderbare Auslegung gelesen über etwas, die erste Liebe verlassen. Hört mal diese Auslegung. Einst war es ihnen ein unbegreiflich großes Wunder, dass Gott gerade sie begnadigt, befreit, angenommen und in Dienst gestellt hat. Nun ist es Gewohnheit, Liebe und Dank haben sich abgekühlt. Das ist die erste Liebe verlassen. Wenn wir wirklich davon überzeugt sind, dass Jesus der Größte ist und dass er alles belohnt, Leute, dann müssen wir eigentlich auf die Plätze, fertig, los. So, was darf ich tun? Stühle aufstellen, gerne. Putzen. Was darf ich? Lampen austauschen. Ja, wenn du kannst, predigen und was weiß ich nicht alles. Es müsste eigentlich so sein, dass wir wie so ein Pferd, ja, Gino weiß als Experte, was das ist, ja, wenn so ein Pferd mal lange in der Stallung war und das Wetter wird schön und dann ist die Koppel da. Ich habe ja früher auch Pferde gehabt, Rennpferde, die kannst du nicht halten. Ja, ich habe manchmal gedacht, hoffentlich komme ich bis zur Koppel. Der ist durchgegangen, ja, nicht aus Bosheit, aus Freude, vorne gestiegen, hinten gestiegen. Dann ist er erstmal wie so ein Wilder darauf gesprungen, ja. Und ich muss euch etwas sagen, die erste Liebe, da gibt es einen Menschen, das ist eingebrannt in mein Herz und das werde ich, glaube ich, bis zu der Ewigkeit mitnehmen. Das ist Gitano, sein Vater, Jingo. Ich war damals 19 Jahre und wir sollten Zeugnisse geben. Und Jingo, der würde überall ein Zeugnis geben, bei den Eskimos, bei den Afrikanern, überall. Es gibt keinen Menschen, den der das Evangelium, glaube ich, noch nicht gesagt hat. Ja? Das ist ihm völlig egal, wo er das macht. Das würde er überall machen. Und er stand damals da, ist ein bisschen älter als ich, ne? Das wird 68, also ich war damals knapp 20, da war er so Ende 30. Und dann werde ich das nie vergessen. Und ich saß da, wie Titanus ist, und ich habe in seine Augen geguckt. Die Augen, die haben gebrannt und geleuchtet für Jesus, ja. Ich habe selten einen Mensch gesehen mit so einem Feuer für Jesus, ja. Und dann hat er ein Zeugnis gegeben unter Tränen. Und er stand da, ist ja auch ein kräftiger Mann, ja. Der stand da mit so einer Leidenschaft. Und dann hat er gesagt, als ich Jesus kennengelernte, da war das wie so ein junger Bulle auf der Weide, ja. Und das hat man ihn abgenommen. Der war nicht zu bändigen. Da habe ich mir gedacht, der kommt mir vor wie die Rennpferde, die ich rausführe aus dem Stall, die es nicht erwarten können, auf diese Koppel zu kommen. Und wisst ihr, Geschwister, ich habe von nichts mehr Angst, als dass das alles für uns selbstverständlich ist. Ja, es ist selbstverständlich, dass wir gesund sind, dass unsere Eltern noch leben, dass unser Ehepartner noch da ist, dass unsere Kinder da sind. Ich habe von nichts mehr Angst, dass wir uns an diese Dinge so gewöhnen, dass das alles selbstverständlich ist. Lass uns alle vielleicht neu auf unsere Knie gehen und sagen, Herr, vergib mir, dass ich ein Stück weit diese erste Liebe verlassen habe. Kannst du dich noch daran erinnern, damals, ja, als du frisch zum Glauben gekommen bist? Ich weiß noch, wie das bei mir war, ja. Ich weiß, dass ich habe so viele Fehler gemacht. Ich habe die Leute, dass die mich nicht umgebracht haben, das war die Gnade des Herrn, ja. Aber ich konnte nicht schweigen. Ich musste jedem Menschen das Evangelium erklären. In der Schule, ja. Die haben gedacht, das ist der verrückt geworden, ja. Aber wisst ihr, dieses Erlebnis, ich weiß nicht, wie das euch geht. Kennst du den Tag deiner Bekehrung noch? Kannst du dich noch daran erinnern? Ich kann mich erinnern, als wenn es gestern gewesen war. Beim anderen Weg, ja, Und ich bin da rein. Eine Schwester hat mich da noch reingeholt, sonst wäre ich da wohl nie reingegangen. Und der Bruder Schmidt, der hat gepredigt. Geschwister, ich habe kein Wort verstanden. Der Teufel saß mir so im Nacken. Der hat mir immer nur gesagt, hau ab. Und eine Stimme sagte, bleib hier. Und eine Stimme sagte, das ist alles falsch hier. Und eine Stimme hat gesagt, genau hier wirst du Frieden finden. Ich bin fast wahnsinnig da drin geworden. Ich saß da und ich habe innerlich gesagt, hoffentlich sagt dieser Pastor jetzt mal Amen und dann nur raus. Nur die Flucht kann mich retten. Und dann sagt er Amen, aber dieser Mann hat ein seelsorgerliches Auge gehabt und der hat das gemerkt, was mit mir war. Und dann legt er seine Hand auf mich, so an meine Schulter. Und ich sage euch, dass in dem Moment, da war der Teufel in mir drin, das war als ein Hau in eine runter. Das bildet er sich ein. Und in dem Moment, das waren nur 2 Sekunden, da habe ich geweint. Und dann sagte mein Junge, was ist denn los? Ich werde das nie vergessen. Hier war der Raum, wo wir gepredigt haben und dann durften wir da um die Ecke gehen. Und dann haben wir uns niedergekniet auf so ein Sofa, ja. Was ist los? Und da habe ich geheult und geweint und habe meine Sünde, hast du gesündigt? Ich habe so viel Sünde, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen kann. Ich bin besessen von Spielsucht und mein Leben ist kaputt. Und dann habe ich mit ihm gebetet und ich weiß das wie heute noch auf den Knien, als dieser Bruder mit mir gebetet hat. Das war, als wenn aller Dreck, den es gibt, wegkippt aus dem Körper. Und ich bin aufgestanden, ich hätte die ganze Welt umarmen können. Ich war so aufgedreht und ich habe damals die erste Nacht, ich hatte ja Angstzustände, ja, ich habe Panikattacken gehabt ohne Ende. Konnte abends nicht mehr schlafen, Mama weiß das. Und dann war das die erste Nacht, da habe ich geschlafen wie ein kleines Baby. Und wisst ihr, manchmal denke ich so danach, wenn ich da so vorbeifahre, meine Schwiegermutter wohnt ja da auch in der Nähe, da muss ich immer wieder in diesen Raum reingucken. Dann denke ich mir, ja, Jesus, was bin ich dir dankbar? Wo wäre ich gelandet ohne dich? Ich wäre wahrscheinlich schon gar nicht mehr da. Und deswegen lasst uns darauf achten, es ist seine Gemeinde. Und lasst uns vielleicht auch neu dankbar sein, ja? Nicht, ich muss dienen. Nein, du darfst dienen. Ich schäme mich manchmal auch, dass ich weiß manchmal gar nicht, was für eine Würde es ist, Jesus dienen zu dürfen, ja? Eigentlich müssen wir den ganzen Tag schon jubeln und springen und sagen, Herr, ich darf dir dienen, Herr, ich darf dir dienen, du bist der König. Ja? Eigentlich müssen wir so aufgedreht sein, eigentlich müssen wir schon hier um 2 Uhr wie so ein Torbo rumrennen, ja? Ja. Lass uns noch zusammen beten. Ach, lieber Herr Jesus, wir möchten dir so danken von Herzen, dass du so gewaltig bist. Oh, wir möchten dir danken für den Tag unserer Errettung. Wir möchten dir so danken, dass du uns nicht nur gesucht, sondern gefunden hast. Du hast uns den ganzen Dreck unseres Lebens vergeben. Was für ein Gott. Und wenn du deine gute Hand nicht immer über mich auch gehalten hättest, wäre ich nicht hier. Herr Jesus, wir möchten dir gemeinsam sagen, dass es keinen besseren Herrn und Heiland gibt, als du es bist. Und wir möchten nie mehr ohne dich sein. Und wir möchten um Vergebung bitten, Herr, dass wir so vieles selbstverständlich nehmen, was nicht selbstverständlich ist. Und wie wir die Gemeinde Jesu, deine Gemeinde, auch hier, diese kleine Gemeinde Licht und Leben, wie wir so manches Mal nicht so waren, wie du es dir vorstellst, da können wir uns nur schämen und dich bitten, vergib uns. Und ab jetzt, nimm uns ganz neu in deine Obhut. Und Herr, schenk es, dass wir Gemeinde neu erkennen und dass wir nach deinen Spielregeln, die du in deinem Wort niedergeschrieben hast, uns verhalten. Vergib, dass wir das nicht immer so getan haben. Aber ab heute möchten wir es neu lernen. Nimm du nochmal ganz neu unser Leben in deine Hand, Herr Jesus, und schenk uns diese erste Liebe, diese erste glühende Liebe. Das wünsche ich mir von Herzen.